Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Radio Prag International im Studio heute mit Markéta Kachlíková. Wir haben für Sie das folgende Programm vorbereitet. Vor genau einem Jahr hat ein Amoklauf an der Prager Karls-Universität die Öffentlichkeit nicht nur in Tschechien erschüttert. Ein Schütze hat damals in der Philosophischen Fakultät 14 Menschen getötet und 25 weitere verletzt. Im Forum Gesellschaft blicken wir zurück. In unserem Sprachkurs dreht sich heute alles um die Geburt, denn schon bald werden wir Weihnachten und damit die Geburt Jesu feiern. Und der Abschluss der heutigen Sendung wird feierlich und sportlich sein. Am Donnerstagabend wurde nämlich der Sportler des Jahres in Tschechien bei einer Gala gekürt. Wer er ist, das erfahren Sie in etwa 20 Minuten. Bleiben Sie also dran. Zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten. Durch eine Druckwelle bei einem russischen Raketenangriff wurde am Freitag das tschechische Zentrum in Kiew beschädigt. Darüber informierte Tschechiens Außenminister Jan Lipavský im Netzwerk X. Seinen Informationen zufolge hielt sich zur Zeit des Angriffes niemand in den Räumlichkeiten der Kulturinstitution auf. In den umliegenden Wohnungen seien Zivilisten gewesen, hieß es. Laut Informationen von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wurde bei den aktuellen russischen Luftangriffen auf Kiew ein Mensch getötet, 9 weitere wurden verletzt. Im Deutschen Bundestag wurde am Freitag eine Novelle des Gesetzes zur sogenannten Gasspeicherumlage verabschiedet. Dadurch entfallen künftig die umstrittenen Transitgebühren für die Beförderung von Gas über Deutschland. Die Gebühren musste bisher auch Tschechien bezahlen, was Prag häufig kritisierte. Tschechiens Minister für Industrie und Handel, Lukáš Vilček, teilte der Presseagentur ČTK nun mit, dass tschechische Händler durch die Neuregelung künftig mehr Gas aus dem Westen kaufen würden. Die deutschen Transitgebühren seien der Grund dafür gewesen, warum zuletzt wieder mehr Gas aus Russland nach Tschechien geflossen sei, so Vilček. Laut Tschechiens Premier Petr Fiala ist es derzeit zu früh, darüber nachzudenken, was sein wird, wenn in der Ukraine Frieden herrscht. Stattdessen müsse man überhaupt erst einmal einen Frieden in der Ukraine erreichen und dafür das von Russland angegriffene Land in seinem Kampf unterstützen. Premier Fiala sagte dies am Donnerstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel vor Journalisten. Der tschechische Regierungschef kam in der belgischen Hauptstadt auch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu einem bilateralen Treffen zusammen. Thema des Gesprächs war nicht nur die militärische Unterstützung Kiews. Gesprochen habe man auch über ein Projekt 16 tschechischer Firmen, die Krankenhäuser in der Ukraine wieder aufbauen wollen, hieß es. Im Rahmen des Flächennutzungsverfahrens hat das tschechische Landwirtschaftsministerium die Genehmigung für die neue Talsperre in Nové Heršminoví bei Bruntál erhalten. Darüber informierte Landwirtschaftsminister Marek Výborný am Freitag bei einer Pressekonferenz. Man wolle nun den Kauf der nötigen Grundstücke in die Wege leiten und auch eine Baugenehmigung erhalten, hieß es. Über den Bau der Talsperre war bereits nach dem Hochwasser von 1997 gesprochen worden. Umweltorganisationen hatten die Anlage aber immer wieder verhindert. Nach den Überflutungen in diesem Jahr kam erneut Bewegung in die Debatte. Minister Výborný zufolge soll nun 2027 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Emissionszertifikaten dürfen in Tschechien in Zukunft ausschließlich in Maßnahmen investiert werden, die die Folgen des Klimawandels absenken oder kompensieren. Bisher musste zu diesem Zweck nur die Hälfte der Erträge verwendet werden. Ein entsprechendes Gesetz wurde nun von Staatspräsident Petr Pavel unterschrieben, wie die Präsidialkanzlei am Freitag informierte. Mit dem neuen Gesetz wird hierzulande auf eine EU-Richtlinie zum Handel mit Treibhausgaszertifikaten reagiert. Und zum Schluss schauen wir auf das Wetter für den 21. Dezember. Am Samstag ist es in Tschechien bewölkt und vereinzelt gibt es Schauer. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 2 bis 6 Grad.
Das waren die Nachrichten mit Ferdinand Hauser. Mit einer Schweigeminute und einem stillen Gedenkakt wird am Samstag in Prag an die Opfer des Amoklaufs an der Karls-Universität von vor einem Jahr erinnert. Der Täter, selbst ein Student, erschoss dabei insgesamt 14 Menschen. Radio Prag International zeichnet nach, wie die unfassbare Tat von Studierenden und Lehrenden, Polizisten und Psychologen erlebt wurde und was sie mit ihnen gemacht hat. Am Mikrofon ist Till Janzer.
Am 21. Dezember vergangenen Jahres, einem Donnerstag, herrschte eigentlich in Prag bereits vorweihnachtliche Stimmung. Doch am Nachmittag kam es zu dem schlimmsten Amoklauf in der tschechischen Geschichte. Kurz vor 15 Uhr gingen bei der tschechischen Polizei erste Anrufe von Studierenden ein, die von Schüssen im Gebäude der Philosophischen Fakultät am Jan-Palach-Platz berichteten. Der Täter, ein ehemaliger Student, hatte im vierten Stock das Feuer eröffnet. Er schoss wahllos in den Fluren und Vorlesungsräumen auf die Menschen. Lehrende und Studierende flohen oder verbarrikadierten sich in den Räumen. Insgesamt 14 Menschen wurden an der Universität getötet und 25 weitere verletzt, 10 von ihnen schwer. Als die Polizei den Täter letztlich ausfindig gemacht und in die Enge getrieben hatte, tötete sich dieser selbst. Für den Geschichtsstudenten Tomasz Herzig ist der 21. Dezember 2023 noch einmal ein arbeitsreicher Unitag. Er hat 3 Seminare und in den ersten beiden hält er jeweils ein Referat. Dann sei das dritte angestanden bei Professorin Daniela Tinkova, einer Expertin für die Zeit der Französischen Revolution, schildert Tomasz gegenüber Radio Prag International.
Wir sind also in den zweiten Stock in das Seminar von Frau Tinkova gegangen. Aber schon in der Pause, als wir auf dem Weg waren, kursierten Gerüchte, dass Polizisten an der Pforte gewesen seien. Wir haben dann gescherzt, dass wohl Bücher geklaut oder nicht zurückgegeben worden seien. Das geschah so ein bisschen in gehobener Weihnachtsstimmung. Um 3:45 begann das Seminar. 3:01 sagte ein Kommilitone der Dozentin, ihm sei gerade eine Nachricht geschrieben worden, dass weiter oben im Gebäude geschossen werde. Selbst habe ich die SMS aber nicht gesehen.
Professorin Tinkova bricht darauf das Seminar ab und es geht die Diskussion los, was nun zu tun sei. Tomasz sagt, er sei sofort losgerannt, um zu helfen. Allerdings liege dieser Moment für ihn im Dunkeln, gesteht er.
Zwar kann ich mich genau daran erinnern, dass mir dadurch den Kopf ging, was ich tun muss. Und ich weiß, dass ich sehr plötzlich aus dem Raum rausgerannt bin. Aber den Moment, als ich aufstand, habe ich nicht mehr gespeichert. Nur wie ich durch die Tür bin und im hinteren Treppenhaus hoch in Richtung vierter Stock.
Denn das große Treppenhaus in der Mitte des Gebäudes führt nur in den dritten, aber nicht in den vierten Stock. Dieser Umstand verzögert wenig später auch das Eintreffen der Polizei am Tatort. Warum aber lief Tomasz ohne Zögern los?
Mein erster Gedanke in dem Moment war, dass da wirklich etwas geschieht und es kein Weihnachtsscherz ist, obwohl ich für eine Millisekunde auch das für möglich gehalten habe. Aber die Stimmung in dem Moment, als wir von den Schüssen erfuhren, entsprach dem nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, dass die Menschen da oben Hilfe brauchen, dass dort Verletzte sind oder solche, die noch gar nichts wissen. Ich konnte mir einfach nicht erlauben, zu erstarren.
Dabei habe er keine Angst gehabt, etwa dem Attentäter in die Arme zu laufen.
Als ich die Treppe nach oben bin, habe ich ehrlich gesagt nicht daran gedacht. Und zwar aus dem Gesichtspunkt, dass die Schüsse aus der Ferne zu hören waren, dem Widerhall nachzuurteilen. Mir ist zwar schon der Gedanke gekommen, dass es noch einen zweiten Schützen geben könnte. Da ich aber sah, dass niemand weiteres die Stockwerke hochrennt, war mein Gedanke, dass ich einzig im vierten Stock auf den Täter treffen könnte.
Auf dem Weg hoch rennt der Student durch den zweiten sowie dritten Stock und warnt die Menschen in den Gängen und Räumen. Im vierten Stock seien die Schüsse dann immer stärker zu hören gewesen, sagt Tomasz Herzig. Und er sei geduckt den Gang entlang geschlichen.
Ich gelangte dann an die Ecke zu dem Gang, aus dem die Schüsse kamen. Ich habe vorsichtig und in gebückter Position um die Ecke geschaut und in dem Moment ging da jemand lang. Ich habe nicht zuvor gedacht, dass es er sein könnte. Erst später habe ich weiter überlegt. Wenn jemand auf der Flucht gewesen wäre, dann wäre er in meine Richtung und nicht in die andere gegangen. Außerdem bewegte sich dieser jemand ohne Panik.
Tomasz rennt dann wieder runter in den zweiten Stock und danach in den dritten. Dort sei aber niemand mehr auf den Gängen gewesen, deswegen sei er erneut ein Stockwerk tiefer gelaufen.
Ich bin dann auf die ersten Polizisten zugerannt, die ich im Gebäude gesehen habe. Ich schrie ihnen zu, dass sie mir nachkommen sollten, weil der Täter nicht im zweiten oder dritten, sondern im vierten Stock schieße. Sie haben mich nach meiner Identität gefragt und danach, was ich gesehen hätte. Sie sagten, dass der Schütze oben sei, was ich ja wusste. Ich habe ihnen aber den Weg gezeigt, den sie nicht kannten, sowie den Bereich, in dem sich der Täter bewegte. Leider habe ich auch die nicht sehr schönen Szenen gesehen, die mir immer noch sofort in den Kopf kommen, wenn vierter Stock gesagt wird. Über die rede ich lieber nicht.
Zu den Polizisten im Einsatz am Tatort gehört auch Christian. In einem Hotel gegenüber dem Fakultätsgebäude öffnet er ein Fenster und zielt auf den Täter. In dem Moment richtet dieser seine Waffe auf sich und drückt ab. In den Aufzeichnungen der Polizei ist der Einsatz dokumentiert. Der Täter habe die Langfeuerwaffe mit Zielfernrohr fallen lassen. Er habe sich selbst getötet, ruft Christian demnach seinem Kollegen zu. Dieser Moment würde sich immer wieder vor seinen Augen abspielen, gesteht der Polizist. Das sei ein unangenehmes Erlebnis für ihn, das er bis zum Ende seines Lebens in sich tragen werde, sagt Christian. Er habe noch gewartet, bis der Tod des Schützen von den Kollegen aus dem Fakultätsgebäude bestätigt worden sei. Dann sei er zum Einsatzwagen auf die Straße gerannt, habe die Erste-Hilfe-Taschen gepackt und sei im Uni-Gebäude in den vierten Stock hochgesprintet, sagt Christian. Währenddessen leitet Adam den Einsatz im Seminarraum 423, in dem der Täter als erstes angegriffen hat. Von den 21 Menschen dort wurden 9 durch die Schüsse getötet, die restlichen schwer verletzt.
Als Einsatzleiter ist man zur Triage verpflichtet, also festzulegen, wem wir helfen können und wem nicht. Deswegen muss man zu jedem hin. Meine Kollegen sagen mir, dass in dem Moment das Adrenalin in einen schießt und sie sich an nichts mehr erinnern. Ich erinnere mich aber an jedes Gesicht. Ich brauche kein Video, um zu wissen, wer wo lag. Und ich weiß sogar noch, was ich den Mädchen in dem Raum gesagt habe. Mich hat das emotional stark mitgenommen.
Außerdem gesteht Adam, dass die Realität ganz anders sei, als in Polizeiübungen trainiert werde. In dem Raum habe absolute Stille geherrscht.
Uns hat das alle überrascht. Bei den Übungen schreien die Opfer um Hilfe und torkeln auf einen zu. In Wirklichkeit ist das aber gar nicht so. Wir waren bei Selbstmorden und Morden und die Menschen schreien nicht. Sie haben sich irgendwie schon mit ihrem Schicksal abgefunden, dass ihnen entweder jemand hilft oder nicht.
Sowohl Adam als auch Christian sind im Polizeidienst geblieben. Die Familie und die Kollegen hätten ihnen geholfen, die schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten, sagen sie. Und Adam berichtet, dass er auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen habe. Julie Gabrischowa ist Polizeipsychologin. Sie gehört am Tag des Amoklaufs zum Kriseninterventionsteam. Eigentlich hat sie bereits Urlaub. Mitten im Weihnachtsputz wird sie aber von der Einsatzleitung angerufen, dass so viele Interventionskräfte wie möglich gebraucht würden. Die Zahl der Opfer sei nicht klar. Vor Ort wird Julie zunächst in den Räumen des Konzertsaals Rudolfinum gebraucht, wohin die Evakuierten aus dem gegenüberliegenden Fakultätsgebäude gebracht werden.
Es gibt dafür klare Regeln und sie lauten, die Menschen ins Warme zu bringen, ihnen etwas Gutes anzubieten und sie vor Journalisten zu schützen. Wir haben den Evakuierten erläutert, was geschehen werde und warum sich die Polizisten ihnen gegenüber so verhalten haben, wie sie das erlebt haben. Wichtig ist klarzumachen, dass die Polizei auch schärfere Worte gebraucht, um für Sicherheit zu sorgen.
Gegen 6:30 beginnt für Sie und Ihre Kollegen dann der schwierigste Teil des Einsatzes.
Wir haben in der Zwischenzeit bereits darauf gewartet, dass die ersten Toten identifiziert sind. Das bedeutete weitere Arbeit, und zwar zu den Hinterbliebenen zu fahren und ihnen zu erklären, was passiert ist.
Laut Julie Gabrischowa meint Krisenintervention eventuell noch viele weitere Monate für die Menschen da zu sein. Das habe auch geheißen, die Hinterbliebenen an die Orte im 4. Stock des Fakultätsgebäudes zu führen, an denen der Täter die 14 Menschen erschossen und nachher sich selbst gerichtet habe.
Eine Sache, die die Geschädigten allgemein nach solch einem Ereignis verfolgt, sind die mangelnden Informationen. Und für viele ist es wichtig zu wissen, was ihre Angehörigen vor dem Tod durchgemacht haben. Die Fakultät hat es ermöglicht, dass die Hinterbliebenen an die Orte gehen und sie sich anschauen konnten.
Julie ist mittlerweile seit 4 Jahren Polizeipsychologin und sie hat im Übrigen ihr Fach an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität studiert. Nach dem Amoklauf ist auch Geschichtsstudent Tomasz Herzig regelmäßig zu psychologischen Sitzungen gegangen, um seine Erlebnisse zu verarbeiten. Zugleich hat er anderen seine eigene Hilfe angeboten. Denn recht schnell bemühte er sich, den Ort des Amoklaufs für sich wieder zugänglich zu machen.
Ich bin schon zur Wiedereröffnung der Fakultät am 21. Januar, also einen Monat nach dem Ereignis, gegangen. Bereits am 23. Dezember habe ich sogar am Eingang zum Gebäude meine persönlichen Sachen abgeholt. Mit diesen kleinen Schritten habe ich mich bemüht, dahin zu gelangen, eines Tages wieder in die Fakultät zurückkehren zu können. Ich habe jedoch keine starke Belastung gespürt. Mir haben meine engsten Freunde geholfen. Als ich mich besser fühlte, habe ich Kommilitonen und Lehrenden gesagt, dass sie sich an mich wenden können, wenn sie wollen. Ich habe versucht, ein stiller Zuhörer, im Tschechischen sagt man, eine Weide zu sein.
Und wie fühlt er sich heute?
Es ist nicht so, dass ich, wann immer ich ins Gebäude komme, als erstes an das Unglück denke. Ich nehme es so, dass ich vorher immer zum Studieren dorthin gegangen bin und nun auch wieder. Ich muss nicht irgendwelche Emotionen unterdrücken. Ich bin auch froh, dass viele Kommilitonen und Freunde, mit denen ich sprechen konnte, ebenfalls nicht mehr mit negativen Gefühlen an die Fakultät kommen, sondern, ich würde sogar behaupten, mit einer gewissen Freude und dass sie erfolgreich ihr Studium fortsetzen können. Ich hoffe, dass wir im neuen Jahr in eine erfolgreiche Prüfungszeit und dann in ein weiteres Sommersemester schreiten werden.
Auch für die Fakultät war erste Aufgabe, die psychologische Betreuung der Betroffenen zu gewährleisten. Zugleich wurde über die Sicherheit im Gebäude beraten. Ondřej Dufek ist Sprecher der Fakultät und sagt:
Philosophische Fakultät und die ganze Universität Karlova und ihr Rektorat
Die Philosophische Fakultät und die ganze Karls-Universität, ihr Rektorat, haben gleich nach dem Amoklauf schon eine ganze Reihe Maßnahmen ergriffen. Das ganze Jahr lang wurden diese weiterentwickelt. Erwähnen kann ich das Kriseninformationssystem, mit dem bei Gefahr in kurzer Zeit automatisch SMS-Nachrichten auf die Handys der Studierenden und Beschäftigten geschickt werden. Dieses System haben wir schon mehrfach getestet und wir passen es weiter an. Außerdem planen wir, die Pforte zur Fakultät so umzubauen, dass von dort der Eingang besser einzusehen ist und sie den Pförtnern mehr Schutz gibt.
Zudem seien schon mehrere Übungen einer Evakuierung des Gebäudes und Erste-Hilfe-Kurse durchgeführt worden, so Dufek. Die beiden Räume im vierten Stock, in denen Menschen erschossen wurden, und der Gang davor sind im Mai zu Orten des stillen Gedenkens umgestaltet worden. Das soll auch mindestens noch bis Ende dieses Jahres so bleiben. Doch wie will die Fakultät weiterhin mit dem schrecklichen Ereignis von vor einem Jahr umgehen?
Auf der einen Seite können und wollen wir nicht so tun, als ob dies nicht geschehen wäre und als ob das keinen Einfluss auf uns habe. Schließlich haben wir Kolleginnen und Kollegen verloren, derer wir gedenken. Auf der anderen Seite kann die Philosophische Fakultät nicht nur der Ort des 21. Dezember 2023 sein. Sie muss auch mit dem weitermachen, was sie kann und was ihr Sinn ist, also Forschung, Wissenschaft, Lehre und, sagen wir, verantwortungsvolles gesellschaftliches Engagement.
Am Samstag aber wird die Philosophische Fakultät ein stilles Gedenken auf dem Jan-Palach-Platz veranstalten.
Soweit Till Janzer mit seinem Beitrag. Es geht weiter mit unserem Sprachkurs. Schon bald feiern wir Weihnachten, damit auch die Geburt Jesu. Daher dreht sich auch im Tschechisch gesagt alles um die Geburt. Das Wortgefüge zur Welt kommen,
Přijít na svět,
wird im Deutschen ganz allgemein verwendet. Im Tschechischen klingt es etwas gehoben. Üblicher ist das einfache Verb geboren sein.
Narodit se.
Wann bist du geboren?
Kdy ses narodil?
Die Geburt heißt
Narození.
Am Tag, auf den unser Geburtsdatum
Datum narození
fällt, feiern wir jedes Jahr Geburtstag.
Narozeniny.
Das Kind wird geboren, die Mutter gebärt es.
Porodit.
Sie wird bezeichnet als Gebärende.
Rodička.
Das Wort klingt wie die weibliche Form von
Rodič.
Es wäre aber falsch, es so zu erklären, denn
Rodiče
sind die Eltern, sowohl der Vater als auch die Mutter, ungeachtet dessen, dass nur die Frau natürlich das Kind zur Welt gebracht hat. Die Geburt
Porod
findet heute meist in einer Gebärklinik statt.
Porodnice.
Die Zeit nach der Entbindung, in der sich die Mutter von Schwangerschaft und Geburt erholt, heißt im Deutschen Wochenbett. Das Tschechische drückt aus, dass diese Zeit 6 Wochen dauern soll.
Šestí nedělí.
Und die Frau im Kindbett ist
Šestí nedělka.
Das neugeborene Kind ist ein
Novorozenec.
Und die Zahl der Geborenen in einer Zeitspanne bezeichnet man als Geburtenrate.
Porodnost.
Zurück nun zum anstehenden Weihnachtsfest. Der Festtag am 25. Dezember wird gefeiert als das Hochfest der Geburt des Herrn.
Slavnost narození páně.
Gesungen wird an dem Tag das bekannteste tschechische Weihnachtslied Geboren ist Christus der Herr.
Narodil se Christus pán.
Im deutschsprachigen Raum ist es übrigens als Freudig Erd- und Sternenzelt bekannt. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit der heutige Sprachkurs und zum Schluss der Sport. Am Donnerstag wurde in Prag der Sportler des Jahres feierlich gekürt. Die Zeremonie wurde vom öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen live übertragen. Martina Schneibergová fasst zusammen.
Na prvním místě se v anketě Sportovec roku 2024 umístil
Josef Dostál.
In der Umfrage Sportler des Jahres 2024 habe Josef Dostal gesiegt, gab der Fernsehreporter bekannt, bevor dem Ringkanuten eine Glaskrone aufgesetzt wurde. In der 66. Auflage der Journalistenumfrage erhielt er die meisten Punkte, es waren 1316. Während der Zeremonie wurde das Olympiafinale über 1000 Meter gezeigt, in dem Dostal brillierte. Komm, Peppa, dieses Gold fehle dir noch, schrie der Fernsehreporter bei Dostals Aufholjagd im Finale bei den Spielen in Paris. Zuvor hatte der Kanute bei Olympia einmal Silber und dreimal Bronze geholt. Erst in Paris war es die Goldmedaille. Der Sportler des Jahres 2024 merkte bei der Zeremonie an.
Unsere Sportart gehört zumindest hierzulande nicht zu den am meisten verbreiteten. Aber auch dank der Erfolge von Martin Fuchser und Martin Doktor gewinnt unsere Sportart neue Anhänger. Ich bedanke mich bei all denjenigen, die mich die ganzen 12 Jahre lang unterstützt haben, in denen ich mich nach Olympiagold sehnte, sowie all denjenigen, die mir während meiner sportlichen Karriere geholfen haben.
Ale všem, co mi pomáhali při mojí kariéře.
50 Punkte weniger als Dostal erhielt die Wimbledon-Siegerin Barbora Krejčíková. Die 29-jährige Tennisspielerin gewann als vierte Tschechin überhaupt das Turnier. Weil Krejčíková erkrankt ist, konnte sie nicht persönlich an der Zeremonie teilnehmen. Allerdings wurde eine kurze Reportage von ihrem Finalsieg gezeigt. Der All England Club sei ganz in die tschechischen Farben gehüllt, jubelte damals der Fernsehreporter, als Krejčíková die applaudierenden Tribünen grüßte. Nur 3 Punkte weniger als die Wimbledon-Siegerin erhielt ein weiterer Kanute, der Olympiasieger im Einer Kanadier Martin Fuchser. Auch er konnte nicht persönlich zur Feier kommen. Der an eine Viruserkrankung leidende Sportler meldete sich aber mit einer Videobotschaft.
Ich möchte wenigstens auf diesem Weg allen Fans danken, die mir und meinem Team in diesem Jahr die Daumen gedrückt haben. Wir schätzen das sehr. Zudem gratuliere ich allen gewürdigten Persönlichkeiten, einschließlich meines Opas. Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
Martins Großvater, der langjährige Kanutrainer Josef Fuchser, wurde für sein Engagement in der Sportart gewürdigt. Zum Team des Jahres wurden die tschechischen Eishockey-Nationalspieler gekürt, die bei der Weltmeisterschaft in Prag die Goldmedaillen holten. Mannschaftskapitän Roman Červenka räumte nach der Zeremonie in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks ein.
Als ich jetzt die Fernsehreportage gesehen habe, hatte ich Gänsehaut. Es war fantastisch. Am schönsten war, dass ganz Tschechien 2 Wochen lang Eishockey gelebt hat. Es ist ein schönes Gefühl, den Menschen Freude zu bereiten.
Zur besten Juniorin wurde die Leichtathletin Lourdes Gloria Manuel gekürt. Den 2. Rang belegte der Schwimmer David Kratochvíl, der bei den Paralympischen Spielen in Paris 3 Medaillen gewann. Zur Sportlegende wurde die Turmspring-Olympiasiegerin Milena Duchková-Neveklovská ernannt.
Martina Schneibergová hat berichtet. Und damit verabschieden wir uns für heute. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Im Studio für Sie war Markéta Kachlíková. Auf Wiederhören.